So, schauen wir mal kurz, was wir da an der Tafel, am Beamer sehen. Da auf der rechten Seite ein Bild eines Künstlers, das ist der Franz Anton Maulbertsch. Der hat das gemacht aus dem 18. Jahrhundert. Kennt das jemand? Was stellt denn das dar? Was stellt denn das dar? Eine Steinigung, ja? Genau. Von wem könnte das sein? Vom Stephanus, genau so ist es. Ja? Also dieses Bild von Franz Anton Maulbertsch aus dem 18. Jahrhundert. Wir sehen hier die Steinigung vom Stephanus. Viele haben das wahrscheinlich schon mal gehört. Nur mal kurz nachdenken, wie kam es dazu? Wie ist dieser Stephanus oder warum ist dieser Stephanus gesteinigt worden? Kannst du weiterschalten, das funktioniert nicht. Steinigung von Stephanus. Gut, was war da jetzt? Der Stephanus, der war ein Evangelist. Das heißt, er hat den Menschen das Evangelium weitergegeben, die frohe Botschaft von Jesus. Und der hat das ziemlich gut gekonnt. Das war ein sehr machtvoller Prediger. Er hat super gepredigt, er hat super weitergeben den Inhalt, aber er hat auch Zeichen und Wunder getan. So lesen wir in der Bibel. Und wenn man die frohe Botschaft weitergibt, kann es da passieren, dass du Anfeindungen bekommst. Und dem Stephanus ist es eigentlich genauso gegangen wie Jesus. Ja? Er ist irgendwie vor den Hohen Rat gekommen. Es wurden falsche Zeugen aufgestellt. Jesus ist gestorben, dann zwar am Kreuz, und Stephanus ist gestorben durch die Steine, durch die Steinigung. Was ist jetzt wieder? So, schauen wir uns mal den Text an, was da genau steht. Aus der Apostelgeschichte, 7. Kapitel ab dem Vers 54. Als sie das hörten, also das Volk, das da war, als sie das hörten, waren sie in ihrem Herzen aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Und wollen wir uns nochmal versuchen, in diese Situation hineinzufühlen. Ja? Das ist komplett die Orgeszene eigentlich. Also erstens ist voll arg und schier, weil dieser Stephanus da gleich gesteinigt wird. Das heißt, so lange mit Steinen beworfen, bis er stirbt. Und gleichzeitig passiert aber was voll Herrliches. Der Himmel wird aufgetan, ja, in seinen letzten Sekunden. Und er sieht Jesus zur Rechten Gottes stehen, in seiner Gott, in seiner Herrlichkeit. Und er sieht seinen Herrn deswegen herrlich. Und an diesen Jesus richtet er dann noch ein paar Worte. Weiß jemand noch, was die letzten Worte gewesen sind? Vom Stephanus. Ich werde halt übrigens öfter mal euch ein paar Fragen stellen. Wir werden das mehr so ein bisschen dialogisch machen. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und so ähnlich, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Ja? Also der Stephanus sieht Jesus die Herrlichkeit Gottes zur Rechten Jesus und er spricht diesen Jesus an. Und aus dieser Szene glaube ich, sehen wir ein paar Sachen, wie Stephanus diesen Jesus sieht. Also erstens mal, er sieht, Jesus ist lebendig. Ja? Er ist ja in den Himmel aufgefahren. Und er ist aber immer noch lebendig. Er ist immer noch diese Person Jesus, die er kennengelernt hat. Natürlich, irgendwie schon anders. Ja? Aber es ist noch dieser Jesus. Er ist lebendig. Er hat sich auch nicht verschmolzen jetzt irgendwie mit der Gottheit oder er ist verschwunden, nicht mehr da. Nein, Jesus ist lebendig. Wir sehen auch, dass für den Stephanus, dass Jesus der Ansprechpartner ist. Ja? Da war der Himmel offen, die Herrlichkeit Gottes und zur Rechten Jesus. Und wen spricht er an? Er spricht Jesus an. Jesus ist der Ansprechpartner für den Stephanus. Und? Ja?
Links.
Ja, je nachdem, aus welcher Sicht man es sieht. Ja. Und er ist anscheinend auch der, der da was zu sagen hat. Ja, weil er sagt dann ja zu Jesus, rechne ihnen die Sünde nicht an. Also Jesus hat da Entscheidungsgewalt. Er ist eine Autorität in dieser Himmelswelt. Ja, und das, was ich hier eben dick geschrieben habe, Jesus zur Rechten Gottes, das kommt ja auch in unserem apostolischen Glaubensbekenntnis vor. Da sind wir ja gerade mittendrin. Wir überlegen, was glauben wir denn da eigentlich so kompakt zusammengefasst? Und da machen wir weiter. Wer kann sich noch erinnern? Wir haben festgestellt, der Christian ist vermutlich einer der wenigen, der das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig kennt. Liegt vielleicht daran, dass er aus dem katholischen Hintergrund kommt und dort das öfter in den Gottesdiensten auch bekannt wird. Das ist ja, muss man auch einmal zwischendrin sagen, es ist nicht unbedingt ein Gebet, es ist ein Bekenntnis. Ja? Es ist auch nicht die Bibel. Es ist ein Bekenntnis. Aber dieses Bekenntnis, und das versuche ich immer stark auch herauszustellen, gründet auf vielen Aussagen von der Bibel. Eine Aussage haben wir jetzt schon gesehen, den Stephanus, Jesus zur Rechten Gottes stehend, interessanterweise, denn in dieser Bibelstelle, die wir gleich später noch sehen, sitzt er. Warum das sein könnte, vielleicht kommen wir noch mal kurz darauf zurück. Aber apostolische Glaubensbekenntnis, möchte vielleicht jemand das mal bis hierher lesen, dass nicht immer nur redet? Ich kann auch mit einteilen. Wir in der Schule. Ich vermisse die Schule schon. Ich muss ja wieder Schule machen. Rosi, bitte.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel.
Und jetzt kommt's. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Gut, das steht aber auch eben zum Beispiel in Hebräer, im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 3. Schauen wir uns da diesen Text einmal an. Den lese ich jetzt einmal vor. Da steht: Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allen eingesetzt hat, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort und die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Ja, also wir sehen hier wieder, Jesus sitzt zur Rechten der Majestät, von unserer Sicht aus, wie gesagt, vermutlich links. Was ist das für ein Platz? Neben der Herrlichkeit Gottes, neben der Majestät. Jesus gehört zu dieser Königsfamilie. Und er sitzt da mit vollem Recht, also ein Platz von Autorität. Und in diesen paar Versen, die wir da jetzt gelesen haben, stehen noch ein paar Sachen, wo wir sehen, dass Jesus hier am richtigen Platz ist. Jesus hat die Welt erschaffen. Oder durch Jesus ist die Welt erschaffen. Jesus hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Jesus trägt das All durch sein machtvolles Wort. Und Jesus ist der Erbe von all dem Geschaffenen. Das heißt mit anderen Worten, wenn du was erbst, gehört es dir. Ja? Jesus gehört das alles. Und deswegen dieser Platz beim Thron, neben der Herrlichkeit Gottes, zeigt, Jesus ist wirklich das, was wir ja ganz oft singen. Er ist der King, ja? Der absolute King. Nochmal ganz kurz zurück, warum steht hier, er sitzt zur Rechten Gottes und Stephanus hat ihn stehend gesehen. Das ist ja natürlich Interpretation und ein bisschen Spekulation vielleicht, warum könnte das sein? Ja, manchmal muss man aufstehen.
Ja. Man darf sich bewegen.
Und ich interpretiere es so, ja, in dieser Situation, wenn du der Stephanus bist und gesteinigt wirst und du schaust auf, es wirkt so, als würde Jesus stehen und den Stephanus schon heraufheben wollen. Und zumindest, glaube ich, hat sich der Stephanus so gefühlt in diesem Moment. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jetzt habe ich schon verraten, wie wird es weitergehen? Das Glaubensbekenntnis, der nächste Teil heißt, von dort wird er kommen. Auch dazu gibt es mehrere Bibelstellen, eine schauen wir uns an, aus der Apostelgeschichte. Wer mag lesen? Bitte, Paul.
Und als Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.
Ganz genau. Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen. Jesus kommt wieder. Man spricht hier vom sogenannten zweiten Kommen von Jesus, weil einmal ist er ja schon gekommen und er kommt ein zweites Mal. Man könnte sagen, ja, man sieht ganz deutlich, dieser Jesus, der die Welt erschaffen hat, der die Welt trägt, der für die Menschen auf der Welt die Sünde bezahlt hat, der interessiert sich so sehr, dass er das immer noch nicht so lassen möchte, wie es ist. Denn wir sehen ja, wenn wir die Augen aufmachen, dass vieles in dieser Welt nicht passt. Er kommt noch einmal. Jesus kommt nochmal. Das ist ganz zentral. Und das ist vielleicht dann das, was dann vielleicht für manche Leute ein bisschen spooky wird. Ja? Weil es ist leicht, über etwas zu reden, was schon vergangen ist. Ja, das ist vorbei. Ja, da kann man sich drüber streiten. Ist so gewesen, ist so gewesen. Aber wenn etwas noch ist, wenn Jesus immer noch ist und wenn er wieder kommt, und wenn man das sagt, dass der, wenn man damit rechnet, dass der wieder kommt, das bringt irgendwie ein anderes Gefühl mit ins Leben, wenn man daran dann wirklich auch glaubt. Warum und wieso kommen wir gleich noch dazu, aber ich habe jetzt ein paar Fragen, die ich stellen werde, und wir werden einfach dazu Bibelstellen uns anschauen, die diese Frage dann beantworten. Aber immer bevor die Antwort kommt, dürft ihr sagen, was ihr wisst, denn ich glaube, viele von euch wissen das schon. Wir wiederholen es einfach nur. Wir wissen das auch von der Schule, Wiederholung ist wichtig. Die Frage drängt sich auf, wann kommt Jesus? Das ist ja nicht unwichtig. Ja? Wenn ich in der Schule manchmal die Klasse verlasse und sage den Kindern, was man eigentlich nicht tun sollte, seid bitte brav, ich muss kurz weg, ja, spielt das für die Kinder eine sehr große Rolle, wann ich zurückkomme. Ja, da wird sich auch ganz sicher jemand in der Nähe von der Tür positionieren, um zu checken, wann er denn kommt. Denn in der Zwischenzeit, ja, sind unterschiedliche Kinder unterschiedlich motiviert, unterschiedliche Dinge zu tun oder zu lassen. Und das ist wie bei uns, wie bei Jesus, ja. Ähnlich. Aber es macht einen Unterschied zu wissen, ob er kommt oder nicht. Wenn die Kinder wissen, oh, der kommt sicher nicht mehr bis zum Läuten, wird die Situation ganz anders ausschauen, als es könnte sein, dass er jeden Moment wieder kommt. Wann kommt er wieder? Wenn wir nicht damit rechnen, gefällt mir sehr gut, das ist fundiert auch auf einer Bibelstelle. Ich habe eine andere ausgesucht, wie gesagt, es gibt Unmengen ist jetzt übertrieben, aber in Matthäus 24, 36, in diesem Abschnitt von den sogenannten Endzeitreden, da ist das ein sehr großes Thema, habe ich einen Vers, von dem Tag aber, wo er wiederkommt, ja, und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht. Er ist der, der wiederkommt. Er weiß es auch nicht. Zumindest zu seinen irdischen Zeiten hat er es nicht gewusst. Sondern allein der Vater. Ja? Und das zeigt uns also sämtliche Spekulationen, wann Jesus wirklich wiederkommt, sind schwierig. Ja? Und immer mit Vorsicht zu genießen. Weil es weiß alleine der Vater. Es gibt ein paar Anzeichen, steht in anderen Bibelstellen, definitiv dann, wenn wir nicht damit rechnen, aber es weiß niemand. Halt mir das einmal fest. Eine andere Frage, die man stellen könnte, auf die es auch eine gute Antwort in der Bibel gibt: Was werden wir sehen und hören, wenn er wiederkommt? Ein bisschen was haben wir eh auch schon gehört.
Der wird aus den Wolken wiederkommen.
Aus den Wolken wird er wiederkommen.
Trompeten, ja?
Bitte?
Trompeten.
Trompeten, was wird man hören? Trompeten.
Ich habe mal vor kurzem in Israel gehört. Das war so eine von diesen Meldungen, die da war.
Aha, okay.
Keine Ahnung,
spooky. Ja, manches ist spooky ein bisschen. Es ist auch immer wieder alles mit Vorsicht zu genießen. Das legen auch diese Texte nahe, wirklich, ja. Ich habe eine Bibelstelle aus 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und jetzt wird es noch spookier. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Also irgendwie kommt Jesus von den Wolken, an einer anderen Stelle steht, es wird wie ein Blitz auf der ganzen Welt zu sehen sein. Und dann werden gleichzeitig wir, die wir, was steht da, leben und übrig bleiben zugleich, mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Ich glaube, das hat der Stephanus ein bisschen so erlebt. Zumindest im Geiste, ja? Nicht physisch natürlich. Das sagt die Bibel nicht, dass Stephanus plötzlich nicht mehr da war. Aber im Geiste zumindest dürfte er das so erlebt haben. Wozu kommt er wieder? Wenn wir beim apostolischen Glaubensbekenntnis bleiben, dann heißt einer der Texte oder auch der Bibelstellen, zu richten die Lebenden und die Toten. Genauso heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis. Eine Stelle aus der Offenbarung. Ja, die Offenbarung ist ja das Buch schlechthin, was sehr viel zu sagen hat über die Wiederkunft von Jesus. Ja, auch nicht das einfachste Buch. Aber da steht zum Beispiel, siehe, Jesus spricht hier, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ja? Du bekommst Lohn entsprechend dem, wie deine Werke sind. Gott kommt zu richten. Ja? Es gibt ein Gericht. Diese Vorstellung von einem Gericht gibt es schon im Alten Testament, damit haben die Leute zu Jesu Zeiten auch gerechnet. Gibt es auch in vielen anderen Kulturen und Religionen. Und von einem Gericht ist auch hier die Rede. Und es spielt eine Rolle, wie du dein Leben in dieser Welt geführt hast. Es kommt dieses Leben, dann kommt das Gericht und dann kommt das nächste Leben. Und das ist das, was mir ein bisschen vielleicht im apostolischen Glaubensbekenntnis noch fehlt, nur ein bisschen die Zusatzinfo, was da sonst noch kommt. Aber das Glaubensbekenntnis ist ja noch nicht aus. Es gibt dann später noch eine Passage, die heißt, ich glaube an das ewige Leben und an die Vergebung der Sünden. Und da werden wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr hören. Jesus kommt zu richten die Lebenden und die Toten. Da habe ich jetzt noch ein paar mehr Stellen. Es steht auch in Römer 5, Vers 9. Mag jemand anderer lesen?
Da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird.
Christus wird uns vor dem Gericht Gottes bewahren. Das ist, was steht da? Sicher. Es wird ein Gericht geben. Wie das genau ausschaut, ja, da streiten sich auch wieder mal die Theologen drüber. Es wird ein Gericht geben, aber was sicher ist, für die Christen zumindest, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Das ist wunderbar. Und Amen. Und eine Stelle, die noch einen sehr schönen Aspekt mit hineinbringt, ist folgendes. In Hebräer 9, Vers 28 steht zum Beispiel, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Was heißt das? Dieser Akt des Wiederkommens, des Gerichts, ist zum Heil, zum Wiederheilwerden. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört, wieder mal von Johannes Hartl. Der hat so ein Wortspiel verwendet. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich vom Griechischen her so ableiten könnte. Aber er hat immer gesagt, Jesus ist der Richter. Jesus wird es richten. So vieles, was auf dieser Welt ungerecht ist, so vieles, was auf dieser Welt nicht passt, so vieles, was kaputt ist, Jesus wird es heil machen. Jesus wird es wieder richten. Ja? Man kennt diesen Ausdruck auch vielleicht aus einem anderen Zusammenhang, der Papa wird schon richten. Ja? Man verwendet das meistens in einem nicht so guten Zusammenhang, wenn einer einen Blödsinn gemacht hat oder irgendwie so. Und er hat aber einen Vater, der irgendwo was zu sagen hat, ja, der Papa wird schon richten. Ja, ja, irgendwie passt das da auch. Der Papa wird es richten. Und das ist auch ein Aspekt von dem. Und wenn wir ehrlich sind, ist das grundsätzlich etwas, was wir uns alle wünschen, dass es Gerechtigkeit gibt. Jeder von euch will gerecht behandelt werden, oder? Jeder will gerecht behandelt werden. Stellt sich die Frage, was ist Gerechtigkeit? Gibt schon wieder unterschiedliche Auffassungen. Aber Jesus wird Recht richten. Mein Name ist übrigens Daniel. Daniel heißt auf Deutsch, der Herr ist mein Richter. Und man kann mit so einem Namen sich denken, oh nein, der Herr ist mein Richter. Ja? Ich hätte mir für meinen Herrn lieber was anderes ausgesucht. Ich will keinen Richter. Aber das kommt auf deine Situation drauf an. Ja? Wenn ich in einer schwierigen Lebenssituation bin, wenn ich vielleicht schlecht behandelt wäre, ungerecht behandelt wäre, dann sage ich, der Herr ist mein Richter. Ja? Der wird es schon richten. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und dieser Name Daniel, der Herr ist mein Richter, war, glaube ich, ursprünglich nicht gedacht als Drohung für den Namensträger, der den dann hat. Nein, es ist eine Ermutigung. Der Herr ist mein Richter. Der, der gerecht richtet, nicht irgendein kaufter Richter. Und was wir in vielen Ländern auch haben, ja, da wird so gerichtet, je nachdem, wie viel Geld du hast. Das ist das Umfeld, aus dem diese Stellen kommen. Der Herr ist mein Richter. Ja, ich glaube, ich komme jetzt zum letzten Punkt schon. Ich möchte nur noch mal verweisen auf die übernächste Predigt oder so. Eben ein Teil des Glaubensbekenntnisses heißt auch, ich glaube an die Vergebung der Sünden und an ein ewiges Leben. Und da werden wir das wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer hören. Ja? Hat ja auch mit dem Gericht zu tun, wenn es da um Vergebung der Sünden geht. Letzte Frage. Was sollen wir in der Zwischenzeit tun oder inzwischen tun, sollte das heißen? Ein bisschen was haben wir schon gehört in den Bibelstellen. Kann sich noch wer erinnern? Weiß jemand was noch von sonst woher? Bitte?
Wachsam sein.
Ja. Es gibt im Matthäus-Evangelium einige Bibelstellen, die Gleichnisse sind. Die Gleichnisse von den Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Die müssen schauen, dass sie vorbereitet sind. Ja, auch, dass sie genügend Öl haben, weil die müssen den empfangen mit ihren Öllampen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann gibt es den Hausverwalter oder irgendwie so, der Herr geht weg, der Herr kommt zurück und da ist so ein bisschen das Thema, na, wie wird er, was ist gerade Party zu Hause, wenn der Herr wiederkommt oder nicht? Oder was wird da gemacht? Jesus sagt oft, wacht, seid wachsam.
Ich soll uns nicht verführen lassen.
Nicht verführen lassen. Was wir auch schon gehört haben, ist warten. Wir sollen auf ihn warten, ja, ein bewusstes Warten. Aber ich glaube, die nächste Bibelstelle fasst es ganz gut zusammen. Ist wieder ein bisschen länger, aber ist der Abschluss für heute. Aus dem Titus 2, aus unserem Hauskreiskapitel, was wir gerade machen, da steht auch was dazu. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Also ja, wir sollen warten, wir wissen zwar nicht, wann es kommt, bald, aber niemand weiß es. Hat schon länger gedauert scheinbar. Wir sollen warten, aber in dieser Zeit des Wartens ist es ein aktives Warten. Es ist ein Warten, wo man sein Leben auf das Ankommen ausrichtet. Das heißt, ich würde es mit meinen Worten so beschreiben, ich konzentriere mich nicht nur auf dieses Leben. Ja, ich konzentriere mich nicht nur auf das, was diese Welt zu bieten hat und wo auch einige Sachen ein Blödsinn sind. Ja, wird hier so angedeutet mit irdischen Begierden. Ja, was sind diese irdischen Begierden? Ganz viele Dinge sind von Haus aus gut, aber wenn man es übertreibt, dann wird es zu irdischen Begierden. Ja. Dass man wo wohnen will, dass man einen Lebensraum braucht, ist normal, ist gut. Dass man sich ein Häusl wünscht, ja, ist gut. Aber wenn das dein einziger Lebenstraum wird, dann bist du am Ziel vorbeigelaufen. Ja. Geld zu verdienen, dass du gut versorgt bist, ist gut. Aber wenn das dein Fokus ist wieder, nur viel Geld, 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 ja, zu verdienen, dann ist es falsch. Und alles, was da dann noch mitkommt, ja. Das wird dann so oft in eine schlechte Sache. Vieles, was eigentlich gut gedacht ist, wird verkehrt in dieser Welt, wird übertrieben, wird dann zu irgendwie zu einer Begierde, man wird gierig nach dem, ja, weil immer mehr, mehr, mehr. Und ist nicht mehr zufrieden und man verliert den Fokus auf das andere. Und das ist schade. Stattdessen, ja, besonnen leben, von der Sonne bescheinen lassen, nein, das kommt vom Sinn, vom Nachdenken. Nachdenken auch über das Leben, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wonach richte ich mich aus, gerecht zu leben, ja, nicht nur auf mein Geld schauen, sondern auch auf Gerechtigkeit in dieser Welt schauen, dass es auch den anderen gut geht. Fromm, ja, unsere Gedanken auf Gott ausrichten und darauf, dass er auch wiederkommt. Ich bete zum Schluss. Da haben wir nochmal das apostolische Glaubensbekenntnis, Entschuldigung, den letzten Teil lese ich jetzt gerade nochmal vor und dann bete. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Herr Jesus, das ist ja voll spannend, was wir da von dir lesen. Es bringt uns in Spannung, dass du immer noch bist und dass du wiederkommen wirst. Herr, ich möchte Danke sagen, dass wir zu dir aufschauen dürfen, so wie dieser Stephanus. Stephanus. Herr, dass wir die ansprechen dürfen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns diesen Weg geebnet hast, dass du für uns bezahlt hast, Herr, für unsere Schuld. Wir danken dir, Herr, dass du gerecht bist. Wir danken dir, Herr, aber dass du auch diese Gnade uns geschenkt hast. Wir danken dir, Herr, dass du kommen wirst, um die Dinge heil zu machen und wieder zu richten, die auf dieser Welt nicht so gut laufen. Und das ist untertrieben. Wir schauen auf dich, den König, den Schöpfer des Universums, Herr, der das Universum erhält, der uns die Schuld vergeben hast. Wir schauen auf dich, den Retter, der einmal gekommen ist, der wiederkommen wird. Und wir loben dich, wir preisen dich, wir sagen Danke, dass wir diese Perspektive haben in unserem Leben. Und ich weiß, Herr, ich bin selber nicht so gut, aber bei dem, wir wollen auf dich warten. Wir wollen die im Blick haben. In der Zeit, in der du nur mal kurz gegangen bist. Wir wollen dich erwarten, wollen mit dir rechnen. Amen.